Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen, ein neues Glückfinder-Interview. Heute bin ich zu Gast in Pfullingen auf den Abenteuertagen und hier hält heute Abend jemand einen Vortrag über seine Reise, mit dem ich mich jetzt getroffen habe zum Interview. Und zwar mit dem lieben Andreas Pröwe. Hallo lieber Andreas.
Ja, hallo Andreas.
Selbstgespräch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mir deine Geschichte zu erzählen. Der Sven Nieder vom Eifelbild Verlag hat auf dem Glückfindertag in Essen gesagt, triff dich doch mal mit dem Andreas Pröwe. Mhm. Das ist ein ganz cooler Typ, was der gemacht hat. Musste dir anhören, die Geschichte. Und habe gesagt, klar, guck ich, der hat den Kontakt hergestellt, wir haben uns kurz unterhalten und ich muss sagen, du bist nicht nur ein toller Typ, sondern deine Geschichte ist auch der echte Wahnsinn und da lass uns jetzt auch gleich einsteigen. Ja. Du bist heute wie alt?
Das fast ist wichtig. 60.
Fast 60. Es ist nicht wichtig, wie alt du bist, aber es ist wichtig, um die Geschichte nachher nachzuvollziehen, weil dein Leben hat sich dramatisch verändert, als du 23 warst. Und einfach, um den Leuten zu sagen, wie lange das jetzt schon geht, was du tust, war es mir wichtig, dass sie wissen, wie alt du jetzt bist. Ich wollte nicht auf dein Alter abstellen, aber du siehst nicht aus wie 60.
Es ist schon ein Problem, aber das zu sagen, damit habe ich kein Problem.
Sehr gut, vielen Dank. Andreas, du warst 23 Jahre alt, sportlich begeistert und auch ein sehr aktiver Mensch.
Ja.
Und dann kam der Tag, der dein Leben von einem auf den anderen Tag verändert hat.
Also es hatte natürlich schon eine kleine Vorgeschichte. Ich hatte mir eine Yamaha gekauft. Ne? Ich meine, der war 23. Ich habe meinen Bausparvertrag vorzeitig gekündigt, dass mir das Geld auszahlen lassen, weil ich gedacht habe, Haus bauen, das machst du später. Und habe mir stattdessen ein Motorrad gekauft dafür. Mhm. Mein Vater war nicht begeistert. Aber mit diesem Motorrad wollte ich dann, und das war eines der ersten Plastikbomber, wie man so landläufig gesagt hat, also ein Motorrad, was viel Kunststoff dran hat und eigentlich viel zu leicht war für die vielen PS darunter. Mhm. Und wollte das auf dem Nürburgring ausfahren.
Auf den Nürburgring.
Ja, weil das hat damals 5 Mark die Runde gekostet.
Ah ja, okay. Ne?
Und mein Freund hatte sich die gleiche Maschine gekauft und dann waren wir also unterwegs dahin. Ich bin niemals da gewesen. Ich bin niemals hingekommen, denn schon auf dem Weg dahin, bei Limburg an der Lahn, das war der Zubringerkurve zur Autobahn da, war ich einfach ein bisschen zu übermütig, habe mich überschätzt, bin in der Kurve ausgerutscht und einfach blöd gegen die Leitplanke geflogen. Das war nicht schnell. Es war kein wirklich dramatischer Unfall, ein Ausrutscher halt. Mhm. Das Motorrad war fast noch heile, aber ich hatte mir das Kreuz gebrochen, ja, so lag man sagen landläufig. Ne? Querschnittslähmung wurde mir dann 3 Tage später im Krankenhaus dann auch klipp und klar gesagt. Und Querschnittslähmung wurde mir auch gesagt, ist nicht heilbar, nicht auf absehbare Zeit. Und ich werde einen Rollstuhl brauchen, wenn sich in der Medizin kein Wunder ergibt. Mhm. Und das ist so geblieben.
Und du sagst, das ist so geblieben, das heißt, du sitzt auch heute noch im Rollstuhl, aber wie war das mit 23 für dich, dieser Moment von jetzt auf gleich zu erfahren, du wirst den Rest deines Lebens im Rollstuhl verbringen?
Wenn man sowas gesagt bekommt, dann kriegt man vorher ein Beruhigungsmittel. Ja. Und ich lag sowieso auf der Intensivstation und war unter Medikamenten.
Du warst sowieso auf Dope.
Ja, ich war sowieso da. Also ich war nicht so ganz, die ersten 3 Tage erinnere ich mich nur mehr oder weniger im Tran. Mhm. Und trotzdem wird einem das dann schon gesagt. Und so die wirklichen Konsequenzen, die das Ganze hat, die erfährt man eigentlich erst so in den Monaten nach dem Unfall. Mhm. Weil Querschnittslähmung bedeutet ja nicht nur nicht laufen können. Eigentlich ist nicht laufen können das geringste Problem. Der Rollstuhl, die sind so super gut gebaut heutzutage. Mhm. Und wenn keine Stufen da sind, dann bin ich schneller als jeder Fußgänger und ich kann die tollsten Sachen mit dem Rollstuhl machen. Mhm. Es gibt natürlich noch ganz andere Probleme, die man als die mit der Querschnittslähmung dazukommen. Mhm. Das können Phantomschmerzen sein. Es gibt Probleme mit Blasen, Mastdarmlähmung, kommt auch noch dazu, ja. Dann gibt's eine Spastik. Das heißt, die Beine fangen manchmal an, einfach sich zu bewegen, auch wenn man das eigentlich jetzt gar nicht will, ohne dass man das auch beeinflussen kann. viele Leute haben Rückenschmerzen. Ja, das habe ich, all das habe ich jetzt nicht wirklich. Mhm. Das sind die wahren Probleme bei der Querschnittslähmung. Und kurz nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, Schuss in den Rücken, gab es viele querschnittsgelähmte Soldaten, die haben nicht lange überlebt wegen Nierenproblemen und wegen der ableitenden Harnwege. Das sind so die Probleme, mit denen Querschnittsgelähmte auch heute noch zu tun haben und auch ich zu tun habe. Also nicht laufen können ist das äußerliche Problem, aber nicht das wirkliche.
Du hast es angesprochen, es gibt mehrere Probleme, die, würde ich jetzt sagen, einen zunächst mal beschäftigen und einen einschränken. Im Sinne von, pass auf, ich kann nicht mehr laufen, ich habe vielleicht Probleme mit all dem, was du eben angesprochen hast. Das bedeutet vielleicht, man bleibt zu Hause, man verriegelt die Türen und sagt, okay, pass auf, diese 80 Quadratmeter bei der Dreizimmerwohnung sind jetzt mein Refugium für den Rest meines Lebens. Also sage ich jetzt einfach mal so, ich sage nicht, dass es so sein muss, aber so könnte ich mir das vorstellen. Ja. War es bei dir aber anders, weil du hast gesagt, nö.
Nee, so nicht, ne? Aber das Ganze hat auch eine Vorgeschichte. Wenn ich jetzt erzähle, dass ich mich nicht in mein Refugium eingeschlossen habe und Trübsal geblasen habe, dann hängt das damit zusammen, dass ich erstmal einen sozialen Hintergrund habe. Das heißt, ich habe eine große Familie, viele Geschwister, ich habe viele Freunde und ich habe Eltern oder eine Mutter, die ein positives Grunddenken hat. Ich glaube, dass sie mir vererbt hat. Das hat sich gezeigt, das habe ich auch erst begriffen, als ich den Unfall hatte. Das hat sich gezeigt, als sie kurz nach dem Unfall sich in den Zug gesetzt hat. Meine Mutter, ich habe ja den Unfall bei Limburg an der Lahn gehabt, 500 Kilometer von zu Hause entfernt und ich lag auch da im Krankenhaus. Meine Mutter hat sich in den Zug gesetzt, zwei Flaschen Piccolo eingesteckt und hat sich dann zu mir ans Bett gesetzt und mit mir darauf angestoßen, dass ich dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen bin. Also andere Eltern hätten sich da hingesetzt und Tränen vergossen.
Klar.
Na? Also das hat sie mir vielleicht vererbt. Ja, dieses, dass das Glas eher halb voll ist als halb leer oder dass ich eher den blauen Himmel sehe zwischen den Wolken. Ja, und mit diesem Hintergrund ging das dann weiter. Ich hatte Freunde, die haben mir in diesen 8 Monaten, in denen ich im Krankenhaus gelegen habe, zu Hause ein Haus gebaut. Das sind mehr oder weniger alles Handwerker gewesen, die, der eine konnte ein bisschen mauern, der andere konnte Fliesen legen und der andere war Elektriker und so weiter und so fort, ja. Das heißt, wir haben uns ja immer getroffen, irgendwo, nach Feierabend irgendwo. Ab jetzt hat sich diese Truppe bei mir auf der Baustelle getroffen. 5 haben gearbeitet, 10 haben Bier getrunken. Ja,
aber irgendwie, Baustelle kenne ich, ja. Ja, genau.
Aber irgendwie ist dabei ein Haus entstanden. Ein kleines Haus, ein rollstuhlgerechtes Haus, ebenerdig. Wahnsinn. Und das Ziel war, wenn der Junge entlassen wird, kann er einziehen. Und so war das auch. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich liege im Krankenhaus in Koblenz, weiß, dass zu Hause alle meine Freunde ihre gesamte Freizeit dafür hergeben, mir einen super Start zu verschaffen. Wie kann ich mich da hängen lassen? Wie kann ich da Trübsal blasen? Das heißt, das Einzige, was ich tun konnte, um mich zu revanchieren, war fit werden. Das heißt, ich habe das komplette Sportprogramm, was da angeboten wurde, benutzt. Ja, ich habe dann noch in der Sporthalle Klimmzüge gemacht, als schon alle wieder in ihren Betten lagen. Das heißt, ich habe das ganze Schwimmprogramm durchgezogen. Ich habe also versucht, fit zu werden. Und einfach, weil es das Einzige war, was ich tun konnte, um mich bei meinen Freunden dafür zu bedanken. Ja, und so ist das also entstanden. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass ich mich danach in mein neu gebautes Haus setze und mich da einschließe. Ja? Mhm. Das musste weitergehen, natürlich, ganz klar. Und so ist das dann entstanden. Ja, dann kommt natürlich im Kopf irgendwann der Gedanke, so jetzt sitze ich zu Hause, meine Freunde haben mir das Haus hier gebaut und wir haben sich ja auch weiterhin da getroffen. Ich meine, das haben die 8 Monate gemacht, das ist nicht von heute auf morgen zu Ende. Da war immer Party bei mir im Haus. Ne? Aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie soll mein Leben jetzt weitergehen? Ich bin 23.
Du warst, wie einige deiner Freunde, handwerklich begabt.
Ja,
du
ich bin eigentlich Schreiner von Beruf. Mhm. Ne? Und so haben wir alle irgendwo unseren beruflichen Hintergrund, um sowas zu machen. Bin aber den Schreiner, den konnte ich natürlich nicht mehr ausüben. Das ist klar. Ne? Ich musste mir irgendwas anderes überlegen für die Zukunft. Also den Beruf, den, der ging nicht mehr. Mhm. Und da ist natürlich heute in Deutschland ist es natürlich so, ja, wenn einer so einen Unfall hat und man ist 23, der ist noch arbeitsfähig, der wird umgeschult. Mhm. Das haben sie mit mir auch gemacht in Heidelberg. Da habe ich dann kurz nach dem Unfall, dann muss ich dann wieder zu Hause aus meinem schönen Haus neu ausziehen und nach Heidelberg umziehen, weil da halt eine Umschulung stattfanden für anderthalb Jahre. Mhm. Habe ich auch durchgezogen. Ich bin auch technischer Zeichner, Maschinenbau. Und als dann die Prüfung durchgezogen war und ich war jetzt technischer Zeichner, habe ich aber keinen Job gefunden in dem Beruf. Das war einfach, lag an der Arbeitsmarktlage damals. Mhm. Pech gehabt, ne? Mhm. Falschen Job, falschen Beruf gewählt. Mhm. Es hat mir Spaß gemacht, aber die Ausbildung, aber ich habe keinen Job gefunden da. Mhm. Und ich hatte noch 3000 Mark auf meinem Konto. Das war der Rest vom Hausbau, ne? Und diese 3000 Mark habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ich wollte unbedingt nach Indien, ich wollte unbedingt reisen. Und es war November und ich wollte nach Indien, ja? Indien hat mich schon immer interessiert und fasziniert. Das lag daran, dass damals, dass die Hippie-Zeit ging gerade zu Ende und ich hörte dann halt von denjenigen, die damals mit dem VW-Bus durch Afghanistan, nach Pakistan, nach Indien gefahren sind, wie toll das war und was das für tolle Länder sind. Und irgendwie hat es mich interessiert. Und Afghanistan ging nicht mehr, die Russen waren da gerade eingemarschiert. Und so habe ich mir ein Ticket gekauft und bin nach Indien geflogen.
So, nun ist es mit nach Indien. Du sagst das jetzt so locker dahin. Ich wollte nach Indien. Ich hatte noch 3000 Euro. Hat mich schon immer fasziniert. Also habe ich mich auf den Weg nach Indien gemacht. Ein Flugticket gekauft. Nun ist es natürlich vor 30 Jahren, fast 40 Jahren, noch ein anderes Thema gewesen als Rollstuhlfahrer. Alleine, weil du bist ja nicht mit einem großen Stab gereist, der sich um dich allein gekümmert hat, ja, in ein fremdes Land, noch dazu nach Indien zu fliegen vor 40 Jahren. Das war ja mal noch ein bisschen anders.
Das war eine andere Nummer, das kann man sagen. Ja, das war vollkommen anders und ich konnte auch keinen Rollstuhlfahrer fragen, der mir erklären konnte, wie das geht, weil es gab keinen. Ich habe also wirklich recherchiert, Internet gab es natürlich nicht, aber auch damals gab es natürlich Möglichkeiten zu recherchieren. Es gab keinen Rollstuhlfahrer, der durch Indien gereist war zu dem Zeitpunkt und schon gar nicht mit Rucksack.
Ja. Man kann ja durch Indien reisen und man kann durch Indien reisen. Ja. Also man kann quasi von Sheraton Hotel natürlich, zu Sheraton oder von Hilton zu Hilton.
Ja, das konnte ich damals auch. Ich hätte jetzt mir eine Reise buchen können im Reisebüro. Die hätten mich von einem Nobelhotel zum anderen kutschiert und die haben auch damals schon Rampen an der Rezeption gehabt.
Aber das wolltest du ja nicht. Du wolltest ja mit deinem Rucksack sozusagen das Land erfahren.
Genau, erstmal das und ich hatte eben nur diese 3000 Mark. Mhm. Und damit wollte ich halt so lange wie möglich wenn es geht, den Winter da verbringen, weil Kälte ist nichts für Rollstuhlfahrer, mögen wir nicht, ne? Mhm. Und also so lange wie möglich da bleiben. Und das bedeutet natürlich nicht im Sheraton übernachten, sondern in einer billigen Klitsche irgendwo im Gasthaus. Mhm. Am besten vielleicht noch irgendwo, ja, halt ganz billig halt, ne? Mhm. Und das bedeutete eben, dass ich ganz anders reisen musste, als man sich das sonst so vorstellt. Also mit Rucksack, ganz simpel, mit öffentlichen Verkehrsmitteln damals, ja. Bei den indischen Zügen, wo damals die Leute noch massenhaft auf dem Dach rumgereist sind, weil es innen unten voll war. Mhm. Das war echt hammerhart, da in den Zug reinzukommen oder in den Bus reinzukommen. Das war wirklich eine harte Nummer.
Und du hast es trotzdem gemacht?
Ja, ich bin auch oft gescheitert. Mhm. Das ist klar, ne? Das Scheitern gehört da dazu. Wenn ich auf den Bahnhof gekommen bin und der Bahnhof ist so, die Plattform ist schon rappelvoll, und dann kommt der Zug und es gibt Prügeleien, weil jeder noch einen Platz kriegen will. Und als dann alle drin waren, da konnte keine Maus mehr da rein. Mhm. Das bedeutet für mich, ich bleibe auf dem Bahnsteig stehen. Das ist immer wieder passiert. Mhm. Ich musste auf den nächsten Zug warten. Kann sein, dass es dann nochmal so geschehen ist. Oder ich muss irgendwelche andere Ausweichverkehrsmittel suchen, mit dem Bus oder irgendwie anders. Ne? Mhm. Das war damals hammerhart. Und ich war auf dieser ersten Reise eigentlich fast nur damit beschäftigt, von A nach B zu kommen und diese Probleme zu lösen und irgendwie eine Unterkunft zu finden, Sehenswürdigkeiten anschauen, das Taj Mahal, ja. Das war dann irgendwie zweitrangig, ne? Mhm. Ich war mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Mhm. Aber ich habe eben diese eine große Erfahrung gemacht. Es funktioniert. Es geht. Ja, weil das war ja auch nicht klar. Alle haben mich gefragt, wie, Andreas, wie willst du in Indien zurechtkommen? Das wusste man ja auch damals, dass die Züge und die Busse in Indien immer voll sind, dass das Land überbevölkert ist. Wie willst du da zurechtkommen? Du bist alleine, ja? Wie willst du das machen? Und dann mit deinem Gepäck, mit dem Rucksack und so. Sag ich, ich kann dir das auch nicht sagen. Ich muss das ausprobieren. Ich habe zu Hause auch gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann bin ich nächste Woche wieder da und dann sage ich nie wieder was zu Indien. Mhm. Dann weiß ich es eben. Aber ich musste es ausprobieren. Diese Ungewissheit konnte ich nicht so stehen lassen. Mhm.
Du hast es dann ausprobiert und du bist gereist. Wie lange insgesamt?
Ja, ich bin über 3 Monate unterwegs gewesen. Und habe dann wirklich in den letzten Kaschem übernachtet. Also Kakerlaken, Wanzenläuse, das waren meine täglichen, nächtlichen Begleiter sozusagen in den Betten da. Mhm. Damit habe ich irgendwie leben müssen. Habe aber eben so mit dem Geld so lange haushalten können, dass ich tatsächlich erst im März, glaube ich, oder so, oder im Februar bin ich erst wieder zurückgekommen.
Und dann? Also ich meine, jetzt kommst du wieder zurück, jetzt sagst du ja. So, das war jetzt ein einmaliger Trip nach Indien.
Ja, das Geld war weg, ja. Die 3000 Mark waren verbraucht, ich hatte kein Einkommen. Zum Glück hatte mein Bruder mir vor der Reise eine kleine Spiegelreflex in die Hand gedrückt mit 50 mm dran und hat gesagt, das nimm mit, auch wenn es schwer ist und wenn es Gepäck ist, aber nimm das mit und mach Fotos. Mhm. Das habe ich getan, obwohl ich keine Ahnung vom Fotografieren hatte. Ich habe einfach abgedrückt mit Automatik da, nicht? Also Vollautomatik. Das hat eben ausgereicht. Die paar Fotos in dem Dorf, in dem ich lebe, hat sich das nämlich auch herumgesprochen, dass der Andreas, der gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen ist, jetzt einfach nach Indien reist mit Rucksack. Und das hat sich da rumgesprochen. Und als ich wieder da war, hat dann die Vorsitzende des Behindertenvereins bei uns im Dorf mich gefragt, ob ich nicht einen kleinen Vortrag halten will über meine Reise. Ich dachte, ja, kann ich machen und so. Mein Vater hat mir einen Diaprojektor dahingestellt. Dann habe ich das gemacht und die Frau hat mir 50 Mark in die Hand gedrückt dafür. Für 1,5 Stunden von meiner Reise erzählen. Ne? Mhm. Und das Potenzial, was darin steckte, das habe ich eigentlich gleich erkannt. Dann habe ich dann also an alle großen Kliniken im Bundesgebiet auch nach Nottwil einen Brief geschrieben in die Schweiz, Querschnittszentren, ja, wo, also es gibt ja so 12, 15 spezielle Kliniken in Deutschland, die sich mit die Querschnittsstationen haben, Rückenmarksverletzte behandeln. Und den Chefärzten habe ich halt einen Brief geschrieben, habe das und das gemacht. Guck mal, wenn ich da vor dem Frischverletzten in eurer Klinik einen Vortrag halte, dann ist das doch glaubwürdig und das hilft bei der Rehabilitation der Frischverletzten. Die kriegen dann gleich Power. Ja. Die sehen, hey, der ist in meiner gleichen Situation. Das ist ja was anderes, als wenn der Pfleger denen das erzählt, was sie noch machen können. Und genau, der geht wieder nach Hause dann. Ne? Aber ich bin in der gleichen Situation und die können mich direkt fragen, wie ich das gemacht habe mit der Hygiene, mit der Toilette, mit dem Urin und die ganzen Probleme, die Rollstuhlfahrer ja haben. Ja. Und das haben die Chefärzte damals sofort erkannt, den Vorteil. Ich habe das gemacht und ich habe gleich eine Tournee durch die ganzen Kliniken in Deutschland gehabt und habe natürlich dann nicht nur die 3000 Mark schnell wieder drin gehabt, sondern eben auch schon das Kapital für die nächste Reise.
Ach.
Und so kam das.
Ach echt, ja. Und dann kam die zweite Reise.
Dann kam sofort im Anschluss die zweite Reise. Und die,
wo ging die hin?
Die ging dann, da habe ich es gleich wieder übertrieben.
Ist ja nicht so, dass du das jetzt wirklich ein Fremdwörter übertreiben, aber sag mal. Genau.
Also im Sommer habe ich die ganzen Vorträge gehalten. Ich bin ja im Februar aus Indien wiedergekommen. Im Sommer habe ich die ganzen Vorträge gehalten. Im November, es wurde wieder kalt, hatte ich mein Geld zusammen und bin dann gleich 8 Monate weg gewesen. Boah. Gleich 8 Monate am Stück. In Indien bin ich gestartet und dann über Burma, Thailand, Malaysia, Indonesien, Java, Bali, dann wieder dieser Trip da, den die ganzen Backpacker auch heute natürlich gerne machen. Dann ging es auf die Philippinen, von den Philippinen nach China, nach Hongkong. Damals war China ja, konnte man nur ein paar Orte besuchen da überhaupt, ne? Mhm. Nach Hongkong, nach China, nach Shanghai. Dann nach Peking und dann war ich so pleite, da hatte ich ich glaube noch 500 Mark oder so in meinem Portemonnaie. Ich konnte nicht mehr nach Hause fliegen Also musste ich mir ein Ticket für die Transsib kaufen, für die transsibirische Eisenbahn, weil das hat nur 300 Mark gekostet damals, und bin dann mit der Eisenbahn von Peking über Mongolische Volksrepublik, UdSSR, Länder, die man so gar nicht mehr kennt, über Polen, die DDR, dann nach Berlin gekommen. Und von Berlin drei Linden habe ich dann den Daumen rausgehalten und bin dann die letzten 250 Kilometer per Anhalter nach Hause gekommen, nach 8 Monaten Reise. Das war cool.
Das war cool, ja, das glaube ich. Also, ich sitze hier mit offenem Mund und bin sprachlos.
Ja, das war schon eine ziemlich aufregende Sache. Ne?
Und alles noch einmal mit deinem Rucksack, mit deinem Rollstuhl und du?
Nur mit Rucksack und Rollstuhl, genau. Und zwar nur das, was ich hinten an den Rollstuhl ranhängen kann. Ich kann den Rucksack gar nicht auf dem Rücken tragen, sondern den hänge ich hinten an die Griffe des Rollstuhls.
Das heißt, du bist auch gewichtsmäßig reglementiert?
Total eingeschränkt. Total, ne? Ich kann kein Zelt mitnehmen. Ich kann auch keinen Kocher mitnehmen und sowas. Das ist völlig indiskutabel. Selbst eine dicke Winterjacke ist schwierig, wenn ich sie dann nicht selber trage. Mit einer dicken Winterjacke ist mein Rucksack eigentlich schon halb voll. Und man braucht ja noch ein paar mehr Sachen. Das heißt also, ich habe dann schon meine Reise so gelegt, dass das Klima immer so ein bisschen passte, ne? Dass ich keine Winterjacke gebraucht habe.
Ich meine, es kann ja aus so einer Reise auch mal was kaputt gehen. Gerade am Rollstuhl.
Ja, du bist
natürlich, ja. Das sind ja Kilometer, die du da machst. Ja. Und das geht dann ja auch mal Bahnsteig hoch,
Rollstuhl wird geschmissen, ganz
genau,
klar.
Genau, ne? Das meine ich. Ja, ja. Musstest du da auch?
Gibt's hin und wieder.
Reparaturwerkstätten oder hast du dir das selbst beigebracht? Ich meine, wenn jetzt so ein Reifen Luft verliert?
Ja, also Reifenflicken, das mache ich selber. Das ist kein Problem. Ne? Reifenflicken ist Alltag gewesen damals. Aber wenn der Rahmen bricht, wenn geschweißt werden muss, und das ist Alu, damals war es kein Alu, das war noch richtig Stahl, das war noch richtiger Stahlrollstuhl. Also schweißen, ich meine, schweißen können die Menschen auf der ganzen Welt. Man muss halt nur dann irgendwie da hinkommen mit dem zerbrochenen Rollstuhl, das ist das Problem. Ne? Da muss ich dann eben ein Taxi suchen oder jemanden an der Straße anhalten, den ich bat, mich zur nächsten Schweißerwerkstatt zu bringen. Aber irgendwie kommt man immer weiter. Ich bin ja nicht, ich reise ja durch Länder mit Überbevölkerung. Ja, und das auch nicht ganz ohne Absicht, denn in diesen Ländern, wo Milliarden Menschen leben, da findet man immer jemanden, der mithelfen kann. Mhm. Problematisch ist es in der Wüste, ja, wo mir kein Mensch begegnet, oder problematisch ist es bei uns in unserem Dorf, ja, wo 5000 Menschen leben oder 6000, wo man aber am Sonntagnachmittag, wenn die Läden zu haben, eigentlich kaum mehr jemanden auf der Straße trifft. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Das ist ein Riesenunterschied zu Indien, ja, oder China, wo das Leben auf der Straße stattfindet.
Du hast es gerade eben angesprochen, das Thema, du bist durch Länder gereist, die typischerweise eher überbevölkert sind, wo du immer Menschen getroffen hast. Hast du das auch damals so erlebt, dass man dir also hilft? Also, dass man, wenn du fragst sozusagen, dass dir geholfen wird, war das eine Erfahrung, die du damals da gemacht hast? Oder hat man sich eher weggedreht, wenn du gefragt hast?
Das kommt immer darauf an, wo ich gerade bin. Mhm. Es ist von Kultur oder zu Mentalität unterschiedlich, wie hilfsbereit Menschen auf der Welt sind. Mhm. Hängt auch mit der Religion zusammen in manchen Ländern. Also die Chinesen, in China ist es schwierig. Mhm. Nicht, dass Chinesen nicht hilfsbereit wären, aber Chinesen durch die Kulturrevolution sind sie eher zurückhaltend und wollen sich nicht so hervortun. Und wenn ich auf der Straße stehe, dann spricht mich kaum jemand an, ob er mir helfen kann, wenn ich zum Beispiel am Bürgersteig stehe. Mhm. Ich muss wirklich die Leute explizit herbeirufen. Und auch dann laufen sie manchmal weg, die Chinesen. Ja, das hängt mit der Mentalität. Ich reise jetzt wieder nach China und will auch diesem Problem ein bisschen mal auf die Spur kommen. Warum ist das eigentlich so? In Indien ist es auch wieder anders. In Indien ist, wie auch in buddhistischen Ländern, eine körperliche Behinderung eine Strafe für Schandtaten, die man im letzten Leben begangen hat, schlechtes Karma gesammelt, dass man jetzt nun, dafür wird man nun bestraft. Und das wirkt sich auch manchmal so ein bisschen aus bei der Hilfsbereitschaft zum Beispiel die Tatsache, dass Füße unreine Körperteile sind. Man findet dann also in diesen Ländern kaum jemanden, der vorne am Rollstuhl anfasst, wenn man irgendwo hochgetragen werden will, weil diejenigen sich dann zu den Füßen herunterbücken müssen. Ja, und das ist natürlich dann bei der Hilfsbereitschaft wirkt sich das aus. Alle wollen gerne helfen, aber die fassen nur hinten am Rollstuhl an, was ein Problem sein kann, weil das schwierig ist. Oder ich bin im Iran unterwegs gewesen. In Iran ist das komplett anders. Iran hat Krieg gehabt mit Saddam Hussein, 7 Jahre. Viele der Soldaten in Iran sind körperbehindert, und die werden hofiert, ja, die sind werden heroisiert, das sind Helden, die haben ihre Gesundheit im Krieg geopfert. Das heißt, Behinderung ist in Iran etwas, was einen aufwertet. Und das hat sich bei meinen Reisen durch Iran wunderbar dann gezeigt, dass ich ständig Leute gefunden habe, die mir helfen wollten. Manchmal habe ich die Hilfe gar nicht gebraucht. Ich wollte gar nicht da hoch. Aber ich stehe vor den Stufen, mache da irgendwo Fotos und schon ist jemand da, der mich da hochzerrt. Obwohl ich gar nicht. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich auf unserer Welt. In Deutschland, bei uns in Europa, kann ich nicht sagen, dass die Leute nicht hilfsbereit wären. Also das ist inzwischen, dadurch, dass Rollstuhlfahrer immer mehr auf den Straßen präsent sind, inzwischen wirklich sehr, sehr gut geworden.
Du kamst nach deiner 8-monatigen Reise, diesem Wahnsinnstrip bis hin zur langen Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn wieder zu Hause an und hast dann wieder Vorträge gehalten. Genau. Hattest du dann nicht die Schnauze, also der genug sozusagen?
Nein, also ist es ist ja so, dass bei so einem Vortrag man das Publikum begeistert. Ja? Und Menschen begeistern, das macht Spaß. Ja, wenn ich dann auf die Bühne komme und die Leute, manche Leute sind vielleicht überrascht, dass da jetzt ein Rollstuhlfahrer einen Vortrag hält über China, hä? Und dann merke ich, wie während des Vortrags in meinem Publikum ein Licht aufgeht, dass ein Leben im Rollstuhl durchaus abenteuerlich sein kann und dass sie Dinge sehen, von denen sie vorher noch gar keine Ahnung hatten. Ja? Und das macht Spaß. Ja, und es macht Spaß, Leute zu begeistern. Es macht Spaß, Applaus zu bekommen. Das gebe ich ganz offen zu. Letztendlich macht es auch Spaß, ein Honorar zu bekommen, womit ich meine nächste Reise finanzieren kann.
Und das sind seitdem einige geworden. Also du hast es vorhin schon angedeutet, es gibt Länder, die bevölkerungsreich sind oder sind, ja, in denen du warst. Aber es gibt auch eher bevölkerungsarme Landstriche. Also du warst nicht nur in Indien und diese ganze Route, sondern du warst mittlerweile fast auf der ganzen Welt. Kann man sagen?
Nein, kann man nicht sagen. Mir fehlt komplett Südamerika. Ich war noch nie in Australien
oder Neuseeland. Du bist ja auch erst 60.
Ich bin auch erst 60, aber ich weiß jetzt schon, dass mein Leben nicht ausreicht, alles zu sehen.
Aber der Drang, der Wunsch ist da.
Der Wunsch ist da, aber ich muss natürlich Prioritäten setzen. Wo reise ich jetzt hin? Reise ich jetzt nach China oder nach Indonesien oder sonst wohin? Und da frage ich mich natürlich, wo liegt mein Herzblut? Was interessiert mich am brennendsten? Ich muss Abstriche machen, ich weiß, ich werde nicht alles sehen können. Und dann muss ich vielleicht nochmal auf die Welt kommen, um Südamerika zu sehen, wenn ich bis dahin nicht da gewesen bin.
Aber du warst auch in Afrika?
Ja, aber nur ganz kurz. Ich war einmal mit der Familie in Tunesien und einmal auf der Insel in Madagaskar.
Okay.
Aber der afrikanische Kontinent in dem Sinne, den habe ich auch noch nicht gesehen.
Okay. Also da gibt's ja tatsächlich jetzt noch Möglichkeiten.
Da gibt's genug Möglichkeiten. Allerdings war ich 14 Mal in Indien, 5 Mal in Nepal, 6 Mal in Sri Lanka und ich könnte jetzt noch weiter erzählen, aber es fehlen mir immer noch Gegenden in Indien, die ich unbedingt sehen will.
Unbedingt sehen will, weil, also was fasziniert dich? Also die Experience zu sagen, ich als Rollstuhlfahrer war jetzt da, die ist es nicht. Das hast du mit der ersten Reise schon bewiesen, dass es funktioniert.
Ja.
Spätestens mit der zweiten Reise war klar, es gibt für dich keine Grenzen sozusagen. Was du möchtest, was du gerne hättest, das kannst du dir sozusagen auch erschaffen. Aber jetzt die Frage, warum Indien?
Das ist schwer zu beantworten. Indien ist ja ein Land, was auf unserer Welt irgendwie so außen vor steht. Ja, es ist irgendwie eine ganz andere Universum, wenn man nach Indien kommt, durch die Religion. Der Hinduismus ist so schwer zu begreifen. Die vielen Götter, die in jeder Region in Indien Prioritäten haben. Also es gibt ja Götter, die werden in Bengalen angebetet, die in anderen Gegenden überhaupt gar keine Bedeutung haben. Diese uralte Kultur Indiens, ja, das ist vieles ist ja, was wir hier kennen, auch aus Indien entstanden. Und ja, das schwer zu begreifende an Indien, das ist das, was mich da immer wieder hinzieht. Also Länder, die schwer zu verstehen sind, die ziehen mich an. China gehört auch dazu. Und deswegen, ich habe eines meiner Bücher genannt, Erleuchtung gibt's im nächsten Leben. Das handelt von einer Reise durch Südindien. Und mit diesem Satz, Erleuchtung gibt's im nächsten Leben, meine ich, dass ich dieses Land in diesem Leben nicht mehr begreifen werde. Also das Verstehen Indiens, das wird nichts mehr in diesem Leben, weil es mit jeder Reise, die ich nach Indien durchführe, mehr Fragen aufgeworfen werden als beantwortet. Mhm. Deswegen reise ich in viele Länder häufig und in andere Länder gar nicht. Aber das liegt nicht daran, dass mich andere Länder nicht interessieren, sondern weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin.
Mhm. Ich habe vorhin gesagt, du wolltest Indien erfahren im doppeldeutigen Sinne. Dann habe ich zu dir im Vorgespräch gesagt, naja, fährst du da vielleicht auch mal mit deinem Auto durch, also mit so einer Art Expeditionsfahrzeug. Da hast du zu mir gesagt, nein, dann ist ja die Scheibe zwischen mir und den Leuten.
Ja.
Also das ist auch was, was dir wichtig ist, sozusagen, dass du mit den Leuten in Kontakt kommst.
Natürlich.
Du willst das Land verstehen. Also du willst nicht sozusagen eine Strichliste machen, habe ich gesehen, habe ich fotografiert.
Nein.
Sondern du willst tatsächlich das Land verstehen.
Ja, also wenn ich auf Reisen gehe, dann suche ich Kontakt zur Bevölkerung. Ja, manchmal ganz intensiv, dann gehe ich wirklich auf Leute zu. Würde ich mit meinem Auto reisen, wie schon gesagt, dann würde ich den Tankwart kennenlernen, vielleicht einmal am Tag oder alle zwei Tage, aber das war's dann schon. Ich könnte natürlich auch mich mit einem Taxi durch Indien kutschieren lassen. Das machen viele. Das ist auch eine Art und Weise zu reisen. Man mietet sich ein Taxi mit Fahrer, dann lerne ich aber auch nur den Fahrer kennen und kaum jemanden sonst. Nein, ich bleibe auf der Straße. Ich tue mir das wirklich an, das Anstrengende, dieses, wo man sich auch manchmal fragt, warum machst du das? Warum quälst du dich jetzt hier auf diesen Scheißstraßen mit dem LKW-Verkehr und mit den hupenden Autos und dem Dreck und allem? Aber ich weiß natürlich ganz genau, nur so lerne ich ein Land wirklich kennen. Die Arbeit, ja, das ist schon, ich meine, ich habe genug Geld heute. Ich könnte mir jetzt eine super Reise durch First Class durch Indien leisten. Das tue ich aber trotzdem nicht, weil ich genau weiß, das macht mich nicht glücklich, wenn ich irgendwo im First-Class-Hotelzimmer hocke und der Ober bringt mir ab und zu einen Tee, redet aber nicht mit mir, jedenfalls nicht offen.
Was macht dich an dem Reisen, wie du es tust, so glücklich?
Dass ich am Ende weiß, ich habe mein Leben 100% ausgenutzt. Ich habe keine Sekunde verschenkt. Ich weiß, mein Leben ist endlich und ich weiß, irgendwann kann ich so nicht mehr reisen. Und wenn ich von so einer Reise zurückkomme, dann komme ich mit dem Gefühl zurück, dass ich mir am Ende nicht vorwerfen muss, irgendwas verpasst zu haben. Und ich will natürlich, das ist auch ein Grund, lernen. Ich will, wenn ich in ein Land reise, dann will ich Menschen verstehen, warum sie dies und das tun. Und will ihre Religion verstehen. Ich will verstehen, warum sie so handeln. Ich will verstehen, warum die Inder zum Beispiel nicht aufbegehren gegen die Armut, gegen die Ungerechtigkeit, gegen das Kastensystem, was da immer noch grassiert. Will verstehen, warum sind die so gleichmütig.
Mhm. Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich. Du hast es angedeutet, wir treffen uns heute hier in Fullingen. Du bist aber schon wieder auf dem Sprung für die nächste Reise, die dich wieder in den Südosten führt.
Mhm, richtig? Nach China.
Nach China diesmal. Mhm. Wie lange ist da jetzt geplant?
Ja, China hat Restriktionen erlassen. Man kriegt nur 4 Wochen Visum.
Okay.
Das heißt, ich darf nur 4 Wochen da bleiben. Und diese 4 Wochen habe ich...
Das ist ja für dich wie ein verlängertes Wochenende.
Das ist furchtbar, ja. Nein, das hat auch Vorteile auf der einen Seite. Denn es gibt verschiedene Jahreszeiten und ich muss zu verschiedenen Jahreszeiten auch in China sein. Und deshalb fahre ich jetzt im Frühjahr hin, nutze diese 4 Wochen aus, dann im Sommer nochmal und im Winter nochmal. Und so habe ich also verschiedene Jahreszeiten. Mhm. Mein roter Faden jetzt in China, ich will ja nicht einfach nur nach China reisen, sondern... Ich habe einen roten Faden, ich habe ein Ziel. Ich starte in Shanghai und habe mir den Yangtze-Kiang als Reiseroute festgelegt, ausgesucht und will China kennenlernen, die Chinesen kennenlernen am Fluss.
Mhm.
Auf dem Fluss, ich mache auch Abstecher, kann durchaus mal 200-300 Kilometer entfernt sein vom Yangtze, aber komme immer wieder zu dem Fluss zurück. Und wenn alles gut geht, dann will ich irgendwann dort ankommen, wo er aus dem Gletscher entspringt. Das ist ein Traum. Und wenn dieser Traum Wirklichkeit wird, dann bin ich glücklich.
Unglaublich. Unglaublich. Also du machst Dinge, die ich, und ich habe nicht... Das Thema, dass ich im Rollstuhl unterwegs wäre, mich nicht trauen würde. Wenn man dir zuhört, man möchte quasi loslaufen, seine Tasche packen und auch die Welt erfahren sozusagen und sich anschauen, weil es einfach so so lebensbejahend klingt, so alles ist möglich, wir können das, du kannst das schaffen. Also auch ich könnte das wahrscheinlich schaffen, wahrscheinlich sogar noch eher als jemand, der im Rollstuhl sitzt. Aber für dich war es damals natürlich eine sehr große Herausforderung, den ersten Schritt, die erste Reise zu machen. Und ist es wahrscheinlich jetzt auch immer noch oder ist es mittlerweile für dich schon sozusagen?
Nein, ich merke jetzt in den letzten Tagen, es geht ja übermorgen los, der Flug. Ja. Wochen zuvor bin ich immer sehr euphorisch und denke eigentlich nur positiv. Also mir fällt Wochen zuvor überhaupt nichts ein, was passieren könnte. Aber je näher der Tag kommt, an dem ich losfliege, umso größer wird in mir die andere Stimme, die auch zweifeln lässt, die andere Stimme, die auch Vorbehalte hat, ja, die mir sagt, sei vorsichtig, ja, kommst du wirklich so zurück, wie du gestartet bist, ja, passiert dir was, ich meine, die meisten Menschen kommen im Verkehr um, ja, wir wollen uns jetzt gar keine Gedanken machen über Überfälle, über Krankheiten, über sonst was.
Ja, vor allen Dingen, weil es bei dir jetzt schon so viele Jahre gut gegangen ist.
Ja, also das heißt aber nicht, und ich bin jetzt nicht so blauäugig und denke, wenn das jetzt 35 Jahre gut ging, dann geht das auch so weiter gut. Nein, es kann immer was passieren. Ich bin das beste Beispiel. Ich bin im Verkehr verunglückt damals mit meinem Motorrad. Und ja, auch sowas kann natürlich in China passieren. Da habe ich aber keine Lust drauf. Ja, es gibt in China eben keine erste Hilfe, die nach 20 Minuten der Hubschrauber landet und mich da wegholt von der Straße. Also diese Zweifel und diese Gedanken an das, was auch passieren kann, die sind auch da. Ja, nicht, dass man denkt, oh, der denkt ja nur positiv und der macht das einfach und es klappt. Nein, ich bin auch wirklich, in mir stecken auch immer zwei Pole sozusagen.
Ja. Und wie schaffst du es, dass der eine Pol, ich nenne ihn nicht jetzt deine Mama-Pol, gewinnt sozusagen, dieses Positive, dieses hey, toll, dass du überlebt hast, ja, dass du nicht gestorben bist, dieser Gedanke, das wird schon gut gehen und nicht der andere Pol, der da sich irgendwelche Horrorszenarien ausmalt?
Ja, das mache ich bewusst. Also ich lasse das positive Denken mehr Oberhand gewinnen. Ich schiebe negative Gedanken weg, indem ich mir sage, okay, du gehst keine unnötigen Risiken ein, du versuchst alles zu vermeiden, was gefährlich sein kann. Ja, ich versuche nicht auf Autobahnen zu fahren. Ich versuche nicht dort zu schnell zu fahren, wo zu viel Verkehr ist. Ich
versuche nicht auf Autobahnen zu fahren.
Ja, manchmal gerät man ja so. Da kommt man mit dem Rollstuhl, kommt man dann plötzlich auf eine Auffahrt und man fährt und plötzlich ist man auf der Autobahn. Dann können sie nicht mehr umdrehen. Ja, mir ist das in Syrien ein paar Mal passiert, dass ich auf der Autobahn gelandet bin. Und
mit deinem Rollstuhl?
Mit dem Rollstuhl, ja.
Okay.
Das war alles okay, weil in Syrien kann man mit dem Rollstuhl auf die Autobahn. Natürlich nicht auf dem Überholstreifen, sondern schön auf dem Standstreifen. Da sagt keiner was dazu. Aber es ist natürlich nicht erstrebenswert und es macht auch keinen Spaß, auf der Autobahn zu fahren. Ne? Aber man kommt dann eben einfach nicht mehr weg da. Man muss dann bis zur nächsten Ausfahrt fahren. Aber sowas will ich in China vermeiden, weil China ist anders als Syrien. Da sind massenhaft Autos auf den Autobahnen. Da wird schnell gefahren und da ist es genauso gefährlich wie hier auf der Autobahn. Also das muss ich vermeiden. Außerdem kann man natürlich auch festgenommen werden, wenn man mit dem Rollstuhl auf die Autobahn fährt in China. Das ist nicht so
wie in Syrien.
Wie in Syrien, genau. Ja. Und von daher, also nein, ich versuche alles unnötige Risiken aus dem Weg zu gehen, ja. Und sage, okay, wenn du das machst, dann dürfte eigentlich nicht viel passieren. So. Lass also das Positive eher dann doch Oberhand gewinnen. Aber natürlich gibt es noch 1000 Gefahren, die trotzdem da noch auf mich warten. 1000 Dinge, die meine Reise mir vermiesen können, schlechtes Wetter, brauche ich gar nicht zu sprechen, von dem Smog in Shanghai und den großen Städten, wo man tagelang kein vernünftiges Foto zustande kriegt. Ich meine, ich muss auch ordentliches Material mitbringen, das ist ja auch noch eine Aufgabe. Ne? Es geht ja nicht nur darum, die Reise zu machen, sondern es muss auch was dabei rauskommen.
Ja. Denn das ist es mittlerweile geworden. Es ist mittlerweile, kann man sagen, du hast dein Hobby, die Welt zu erkunden, die Welt zu verstehen, zu lernen, zum Beruf gemacht.
Ja, ganz genau. Das greift ineinander über. Wenn ich die Chinesen verstehen will, dann will ich Interviews mit ihnen führen. Dann will ich sie fragen, warum seid ihr so, wie ihr seid? Ja, wie kommt das? Wie denkt ihr? Ich fotografiere natürlich auch die Leute, während ich sie interviewe. Ja, ich suche ja den Kontakt. Und das mache ich eben nicht nur für mich, sondern das mache ich auch, um später das meinem Publikum auf der Leinwand zu zeigen. Mhm. Dazu gehören eben auch Fotos und ich will natürlich auch die Schönheiten dieses Landes zeigen. Das heißt, ich suche natürlich die Landschaften auf, die faszinierend sind und hoffe, dass ich da schönes Wetter habe, damit das Foto auch was wird. Mhm. Cool. Und ganz nebenbei zeige ich natürlich auch das Reisen im Rollstuhl. Das heißt, ich filme mich selber, ich habe eine Drohne dabei, die mich verfolgt, ich habe so Selfie-Sticks, mit denen ich mich filme, wie ich da auf der Straße unterwegs bin. Das Publikum soll natürlich auch sehen, wie ich unterwegs bin.
Unglaublich. Echt. Eine Hammer-Inspiration, Andreas. Wahnsinn. Also ich kann nur den Hut ziehen und sagen, ein echtes Vorbild für das. Vielen, vielen Dank für das, was du machst, dass du Menschen den Mut schenkst, sowas zu tun, ist unglaublich wertvoll. Vielen, vielen Dank dafür.
Darf ich noch ein Schlusswort sagen?
Du kannst doch ganz viele Schlusswörter sagen, weil ich habe auch noch Fragen für dich, die Glückfinder fragen. Aber erst ein Schlusswort,
okay. Bitte. Das Schlusswort möchte dass die Hörer auch immer im Kopf haben, dass es auch andere Rollstuhlfahrer gibt, die sich nicht hängen lassen. Viele, ganz viele, mehr als man vielleicht denkt. Rollstuhlfahrer, die sich quälen, um bei den Paralympics dabei zu sein, die täglich 5 Stunden trainieren, um Medaillen zu gewinnen, die sich auch nicht hängen lassen. Ja, das sind Aktivitäten, die vergleichbar sind mit dem, was ich tue, die auch Dinge tun, von denen sie vorher nicht geglaubt haben, dass sie das schaffen und so an sich arbeiten, dass sie dann also auch wirklich Ziele erreichen, die unglaublich sind teilweise. Mhm. Das möchte ich, ich kenne einen Rollstuhlfahrer, der ist einmal quer durch Norwegen gefahren, einmal von Nord bis zur Südgrenze und hat jede Nacht nur eine halbe Stunde geschlafen in seinem Rollstuhl, um diesen Rekord zu brechen, als schnellster Rollstuhlfahrer durch Norwegen gefahren. Solche Sachen, ja, sind auch Dinge, das könnte ich nie machen. Das sind eben ganz andere.
Klar. Und jeder natürlich auf seine Art und Weise inspirierend und motivierend. Und du natürlich jetzt, weil wir uns jetzt eben durch den Sven sozusagen in Kontakt kamen, jetzt einfach mal exemplarisch als um zu zeigen, was alles möglich ist. Und ich find's toll, dass du noch an der Stelle auch nochmal auf die anderen hingewiesen hast, die da auch hervorragende Leistungen vollbringen. Vielen Dank. So, und jetzt zum Schluss habe ich für dich noch vorbereitet, wie bei all meinen Interviewgästen, die Glückfinder-Fragen. Zuerst fange ich mit der Frage Nummer 1 an. Andreas, was bedeutet glücklich sein für dich?
Glücklich sein bedeutet, eine Beschäftigung zu haben, die mir Spaß macht, die mich erfüllt und bei der ich aufgehen kann. Mhm.
Was glaubst du, Andreas, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Günstige Umstände und, so abgedroschen das klingt, positives Denken. Mhm.
Spielst du Lotto?
Nein.
Glaubst du, dass Geld glücklich macht?
Nein.
Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich bin glücklich, weil ich das tun kann, was mich erfüllt. Damit ist eigentlich die erste Frage schon, oder ist die gleiche Antwort wie bei der ersten Frage. Ich bin glücklich, weil ich das tun kann, was mir Spaß macht.
Cool. Stell dir vor, Zeitreisen sind möglich und du könntest zurückreisen in der Zeit und deinem jüngeren Ich begegnen, vor deinem Unfall vielleicht. Gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich raten würdest?
Fahr vorsichtig.
Okay. Letzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher oder sonstige Dinge, die du gerne den Hörern empfehlen möchtest, wo du sagst, das habe ich gelesen? Wir werden natürlich auf deine eigenen Bücher verweisen auf der Homepage. Mhm. Du hast selbst Bücher darüber geschrieben, über das Reisen, über deine Erfahrungen beim Reisen. Die werde ich alle auf der Glückfinder-Homepage natürlich verlinken. Aber natürlich auch die Frage, gibt es ein anderes Buch, wo du sagst, das habe ich gelesen, das hat mich inspiriert oder das sollte man mal gelesen haben?
Ja. Ich habe einen Lieblingsautor, Andreas Altmann heißt er. Er ist auch so ein Reisefuzzi, schreibt aber auch manchmal gesellschaftskritische Bücher. Und das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, nennt sich 33 Tage und 33 Nächte zu Fuß von Paris nach Berlin. Dieses Buch hat mich nicht nur beim Reisen inspiriert, sondern auch, als ich meine eigenen Bücher geschrieben habe.
Ganz fantastisch. Dann verlinke ich auf die Bücher von Andreas Bröwe und Andreas Altmann und ich schenke dir jetzt noch mein Buch, das Glückfinderbuch von Andreas Grigori.
Oh, dann sind wir mit den Andreas haben
wir die Andreas heute, ne? Aber heute wieder so gut vertreten.
Schön.
Für dich Geschichten von Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Ich will nicht sagen, nimm's auf deine Reise mit, denn wir haben ja gelernt, du bist gepäckmäßig beschränkt.
Ja, aber das geht noch.
Ah, sehr gut. Also wenn aber du das mit nach China nimmst und mir ein Foto schickst aus China mit dem Buch.
Das kann aber sein, dass ich das schon zwischen Frankfurt und Shanghai durchgelesen habe, ne?
Wahrscheinlich.
Aber okay.
Aber dann kannst du es vielleicht dann in China jemanden schenken, dann schicke ich dir noch eins, machst ein Foto einmal in China.
Okay. Versprochen.
Super. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Deine Homepage, darauf werde ich verlinken. Ich bedanke mich bei dir fürs Interview und wünsche dir alles, alles Gute. Komm gesund wieder, gute Reise. Bis dann. Tschüss. Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Grigori.